Ich habe nach Mut nachgeschaut.
Ja.
Und Sie schreiben da Bedeutung, Unerschrockenheit in Gefahr, Kühnheit ist eine Bedeutung. Eine weitere Bedeutung ist Gemütsstimmung, Sinnesart. Ist ja eine Einstellung des Geistes zu den Dingen.
Gemütshaltung habe ich jetzt, das letzte Wort habe ich nicht verstanden.
Gemütsstimmung,
ja.
Sinnesart.
Sinnesart, okay.
Ich weiß nicht, was Sie mit Sinnesart meinen. Und dann etymologisch, so wie das Wort entstanden ist, Kühnheit, Unerschrockenheit, Kraft des Denkens. In diese Richtung geht's. Und aus diesem Mut ist halt Demut. Dann können wir auch schnell nachschauen, das habe ich nicht nachgeschaut, was Sie zu Demut meinen.
Das muss De-Stolz heißen, nicht Demut. Das Wort ist meines Erachtens falsch.
Demut. Ja, dann verstehst du Demut falsch.
Nein, ich verstehe das schon ganz gut. Ich denke, das ist eine Kreation aus der christlichen Kirche. Weil natürlich viel einfacher, Menschen zu führen und zu leiten und zu befolgen.
Schau, Sie schreiben: tiefe Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit, Bereitschaft zum Dienen, Ergebenheit. Das ist ganz etwas anderes, als was du verstehst unter Demut.
Ja, weil ich gehe jetzt von dem Ursprung des Wortes aus. Ich gehe nicht von dem aus, was dir aus Demut jetzt. Die haben Demut, haben die zu einem ganz anderen Wort gemacht. Ja, das hat eine ganz andere Bedeutung. Der Gegensatz von.
Du wirst es in der Zeit mit der Praxis, wirst du merken, was Demut ist. Dann korrigiert sich auch deine Ansicht zu Demut, zum Wort Demut, weil du weißt, was Demut in deinem Herz bedeutet. Demut ist ja jetzt nur ein Wort, hohl und leer. Und wenn du Demut erlebst, praktizierst, dann bekommst du, je länger dass du es machst, desto mehr kommst du, ja, erlebst du Demut. Und das ist ja die buddhistische Praxis, bedeutet erleben, wir wollen erleben. So, und was hast du erlebt?
Ja, jetzt nur ganz kurz mal zu der Meditation, also ich bin da, ich mache immer weiter. Müdigkeit und Schmerzen, aber das ist ja normal. Und da muss ich jetzt einfach durch.
Also Müdigkeit ist nicht normal und Schmerz ist auch nicht normal.
Bei der Meditation, wenn man jetzt länger Zeit meditiert, ist nicht. Also wenn man anfängt jetzt länger Zeit zu meditieren, ist das nicht normal.
Ja, weißt du, normal heißt ja die Norm.
Ja.
Ja. Ja, ein Arahat hat doch keinen Schmerz. Ein Anagami hat doch keinen Schmerz, im Sinne, wie wir zwei das haben. Also kannst du nicht sagen, es ist normal.
Ich rede jetzt von Anfängern hier, nicht von Menschen, die diesen Zustand schon erreicht haben.
Du machst eine Mauer als Grenze und dann kannst du dich nur innerhalb von dieser Mauer bewegen.
Ich sage nur, dass ich jetzt halt.
Du siehst vieles nicht so, weil du noch gar nichts siehst. Lass doch das mal offen.
Ich lasse es ja
offen. Geh hin, meditiere. Einmal wird Schmerz kommen und einmal wird Schmerz nicht kommen.
Das habe ich doch eben gesagt. Das ist jetzt der Anfang.
Ja, du sagst, es ist normal, dass Schmerz kommt.
Jetzt am Anfang ist das normal. Das geht ja noch weiter. Deswegen, ich will damit jetzt. Für mich ist, also was ich zum Ausdruck bringen will damit, ist okay. Muss ich jetzt annehmen und muss sehen, wie ich damit umgehe, dass ich das löse.
Nach wie vielen Minuten kommt Schmerz?
Das ist unterschiedlich. Das ist am Anfang. Aha. Also, wenn ich am Anfang,
also ist da keine Norm drin im Bereich von der Zeit? Okay.
Das wird leider, je länger ich jetzt meditiere, kommt das immer schneller.
Ja, logisch.
Ja.
Also, weil du willst das ja, dann kommt es auch. Du erklärst dir das zur Norm. Es ist die Norm, dass ich Schmerz habe. Also muss Schmerz kommen. Geht ja gar nicht anders.
Nein, ich warte ja darauf, dass ich das löse. Im Moment geht das jetzt nur darauf.
Solange du sagst, es ist die Norm, dass Schmerz auftaucht, wird der kommen. Da kannst du noch lange warten, bis es sich auflöst.
Also ich glaube, wenn ich das nicht sage, wird er genauso kommen.
Das glaubst du wieder. Du bist ja so schlimm wie die Christen und Moslems und Hinduisten. Die Hinduisten glauben auch, wenn ich meinen Körper peinige, dann werde ich befreit. Mein Körper ist schuld, dass ich da dauernd wiedergeboren werde. Schau doch mal im Internet die Reportagen. Von einem habe ich gesehen, der hat irgendwann entschieden mit 40, ich strecke meinen rechten Arm in die Luft und nehme ihn nie wieder runter. Und jetzt ist er 80 und das ist alles steif. Wenn er liegt, dann liegt er mit der Hand in der Luft, und wenn er steht, mit der Hand in der Luft, und wenn er sitzt, Hand in der Luft. Und er ist felsenfest, glaubt er daran, dass das zur Befreiung führt. Weißt du, wir sind wirklich, unser Geist ist auf der einen Seite unglaublich clever, noch nicht, aber unglaublich schnell und kann wunderbare Dinge kreieren, und auf der anderen Seite sind wir einfach strohdumm. Strohdumm. Weil da ist ein Fußballspiel. Erster FC Köln gegen Bayern. Im Tor Toni Schumacher, bei Bayern Kalle Rummenigge. Und du bist im Stadion. Aber du schaust nicht aufs Spielfeld runter, sondern du hast dich umgedreht zu Gerd Rugenbauer, der ja Fußballkommentator ist. Vielleicht kennst du den.
Ja, irgendwie schon.
Hat eine ganz markante Stimme als Franke mit dem rollenden R.
Ja, ja.
Und dann glaubst du ihm, was er kommentiert. Du schaust nicht runter, wie der Kalle Rummenigge da mit dem Ball tick, tack, 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 und dann aufs Tor schießt und der Toni Schumacher hechtet und hält den Ball. Sondern du hörst diesem Kommentator zu. Und der sagt nicht, wie soll ich dann sagen, nüchtern, was da unten geschieht. Der sagt nicht, der Ball geht vom linken Fuß zum rechten Fuß, zurück zum linken Fuß, und jetzt holt Kalle Rummenigge aus und schießt. Und Toni Schumacher hechtet und hält den Ball. Da hört ja niemand zu, das muss spannend sein. Also wird Gerd Rugenbauer sagen, Kalle Rummenigge streichelt den Ball wie, weiß ich was, wie eine schnurrende Katze, und sanft schickt er den Ball von links nach rechts und von rechts nach links, und jetzt drischt er drauf, und der macht das ganz spannend. Und weil es eben da oben spannender ist, schaust du hinauf zu diesem Kommentator und bekommst vom Spielfeld gar nicht mit. Das ist unser Hauptproblem. Deshalb wissen wir nicht, was salzig ist. Wir wissen nicht, was Müdigkeit ist. Wir wissen noch nicht mal, was Schmerz ist. So etwas Starkes, was uns ja, wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du die Wände hoch. Aber keine Ahnung, was Schmerz ist. Und deshalb kommst du natürlich auf solche Ideen, dass du sagst, ja, ist normal, wenn ich mich hinsetze, dann kommen Schmerzen. Ja, nach wie vielen Minuten? Wie sind jetzt deine Sitzeinheiten? Machst du eine Stunde, Stundenblöcke?
Das schaffe ich gar nicht mehr. Hör mal, ich kann jetzt zum Schluss kann ich nur maximal 15 Minuten sitzen. Dafür laufe ich eben mehr.
Okay, laufen ist gut. Kannst nur 15 Minuten sitzen?
Jetzt zum Schluss, weil es eben so schön hat. Am Anfang geht es deutlich.
Das ist unglaublich, ja? Du bist von Koh Samui mit der Fähre rüber ans Festland. Und da bist du in den Bus eingestiegen. Und alle 15 Minuten musstest du dann aufstehen und durch den Bus hin und her gehen und wieder hinsetzen, oder was?
Also wenn ich jetzt in einem Stuhl sitzen würde, dann ist das ganz anders.
Das ist genau das Gleiche.
Gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann jetzt nur, also diese Haltung, weil der Schmerz halt nur im Knie und unterhalb, das ist diese Haltung. Ich denke nur, das ist diese Haltung.
Lehn den Schmerz nicht ab.
Nee, das gucken wir das an, atme und versuche den sozusagen damit auch wieder zu besänftigen.
Das ist doch ablehnen, wenn du ihn versuchst zu besänftigen. Natürlich. Das Beispiel vom ersten Tag. Du bleibst bei der gelben Mülltonne. Das ist deine Aufgabe. Jetzt willst du aber dem Vogel, der da auf dem Dach landet, willst du sagen, könntest du nicht vielleicht eventuell wieder wegfliegen, du störst mich. Ist doch Ablehnung, das ist das.
Also wollen wir mal so sagen, ich versuche also hier bei den Nasenlöchern zu bleiben, auf jeden Fall.
Wenn du sagst, du versuchst ihn zu besänftigen, dann bleibst du nicht bei den Nasenlöchern, das geht ja gar nicht. Es sei denn, der Schmerz ist bei den Nasenlöchern.
Aber das ist ja meine Besänftigung. Das verstehe ich jetzt unter Besänftigung. Also ich versuche mich hierauf zu konzentrieren. Und damit versuche ich den Schmerz, wenn du so willst, zu besänftigen. Auch durch die Konzentration hierauf. Weil ich mir sage, okay, wenn ich mich jetzt ganz stark hierauf konzentriere, dann mag ich das. Lässt ein Stück nach. Der Schmerz.
Kannst du denn so im Schneidersitz sitzen, dass die Beine parallel zueinander sind, ohne übereinander geschlagen? Versuch das mal. Aber ohne Kissen, nimm mal das Kissen weg. Das stört nur. Das ist der größte Quatsch, solche Kissen. Nicht übereinander, sondern parallel. Geht das bei dir?
So, höchstens so.
Ja? Und jetzt kannst du höchstens, damit es keine Verspannung im Oberschenkel links gibt, kannst du das große Kissen und das Knie legen. Ja? Bleib einfach mal so sitzen, trink deinen Kaffee. Okay. Komischerweise, wenn du im Flugzeug sitzt, 11 Stunden von Deutschland nach Thailand, hast du keine Schmerzen.
Auch, aber woanders.
Ja, aber du musst jetzt die Neugier entwickeln, wie kann das sein, dass ich problemlos mit dem Bus, wie viel bist du? Du bist ja über einen Tag Bus gefahren. Das war kein Problem. Warum da kein Problem und jetzt bist du hier und hast Probleme? Das muss dein Interesse, das kann ja nicht sein.
Da habe ich Essen, da habe ich einen ganz bequemen Stuhl, auf dem ich sitzen bzw. liegen kann. Das ist ja eine ganz andere Körperhaltung als das jetzt hier.
Wenn du zu Hause, ich habe hier keine Matratzen, aber wenn du zu Hause bist, kannst du ja mal versuchen, 1, 2, 3, 10 Matratzen übereinander, so wie die Prinzessin auf der Erbse, vielleicht kennst du das Märchen. Und dann sitzt du ganz oben auf diesen 100 Matratzen und dann eigentlich, wenn deine Idee stimmt, dann müsstest du ja dann keine Schmerzen haben, weil du ganz sehr bequem sitzt.
Das hat jetzt mit der Anzahl der Matratzen zu tun.
Genau.
Nein, das hat nur was mit dieser Körperhaltung.
Nein, überhaupt nicht.
Doch.
Nein.
Letztendlich.
Nein. Okay. Jetzt sag mir, wo ist der Schmerz jetzt?
Der ist jetzt besser.
Wo ist der jetzt?
Ich habe im Moment jetzt wenig Schmerz. Also vielleicht ein bisschen hier im Oberschenkel, aber nichts.
Einfach ein unangenehmes Gefühl, aber noch kein Schmerz.
Ja, genau.
Gut.
Kein Schmerz.
Ja, und
Schmerz nur hier so, weil die Auflage ist eben hart.
Jetzt erklär mir, du sitzt auf einer Bastmatte, du hast eine weiße Hose an, Leinenhose vermutlich, dann ist links ein großes Kissen und rechts ein kleines Kissen. Wenn der Schmerz jetzt nicht da ist, wo kommt dieser Schmerz dann später her?
Jetzt kommt er her.
Wo kommt er her? Wie kommt er da in das Knie rein?
Das ist auch gefragt, die ganze Zeit. Das haben wir gestern noch besprochen, dass wir uns mich da.
Kriecht er durch die Bastmatte?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe zu keinem Resultat
gekommen. Muss der durch eine der Körperöffnungen eindringen oder geht es auch, wenn der durch die Haut durchgeht? Oder ist der schon im Körper, auch wenn man ihn nicht spürt?
Das liegt einfach daran, wenn ich halt eine Haltung einnehme, die bestimmte Dinge hier überdehnt oder falsch dehnt und dass es entsprechend hart ist, dann kommt es entsprechend in
den Gib keine Überdehnung.
Doch.
Nein. Schau, es ist genau umgekehrt, wie die Christen sagen. Die Christen sagen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das Fleisch reagiert nur auf den Geist. Wenn der Geist sagt Schmerzen, dann hast du Schmerzen. Wenn er sagt keine Schmerzen, hast du keine Schmerzen. Sonst könntest du ja nicht beim Zahnarzt, was hast du gestern gesagt, einen Zahn hast du gezogen oder geflickt?
Nicht gezogen, aber trotzdem eigentlich nur etwas schmerzhafte Behandlung, war kein Problem.
Also, ohne Spritze.
Ja.
Ja, da muss dein Geist ganz anders eingestellt gewesen sein gegenüber Schmerz wie jetzt.
Da wollte ich auch ganz anders meditieren, das war von Deutschland.
Und weil du bist hier und lehnst jetzt den Schmerz ab und dann wird er immer größer.
Weiß ich nicht,
ist eine gute Antwort. Jetzt gehst du hin bei der nächsten Meditation. Und wenn der Schmerz kommt, dann sagst du, hallo Schmerz, ich habe mit dir Mitleid und Wohlwollen. Weil du bist ein ganz Armer, der Schmerz hat ja immer Schmerzen. Die ganze Zeit, der arme Kerl. Kannst doch den nicht hassen. Der hat ja selber Schmerz. Weil sonst steigerst du dich in dieses Schmerzthema rein. Und dann wird du pumpst Energie in den Schmerz. Je mehr du Energie in den Schmerz pumpst, desto mehr schmerzt der. Wenn du jetzt dann fleißig Gehmeditation machst, wie lange ist so eine Meditationseinheit?
30 bis 40 Minuten.
Und dann kommt der Schmerz auch.
Beim Gehen?
Ja.
Nein, der kommt dann nicht. Der ist dann nicht da. Das ist halt nur im Rücken, aber das ist was ganz anderes.
Warum hörst du dann nach 40 Minuten auf, wenn du keine Schmerzen hast beim Gehen?
Einfach für mich. Dann denke ich, es ist genug. Jetzt machen wir wieder eine Sitzmeditation.
Du denkst unheimlich viel. Versuch mal Folgendes. Du sagst, nach 15 Minuten kommen die Schmerzen. Dann du hast ja das Handy da, dann stellst du den Timer 15 Minuten. Und du setzt dich hin und zuerst machst du diese Aditana, eine Willensbekundung. Sagst, egal was geschieht, bevor nicht die 15 Minuten abgelaufen sind, stehe ich hier nicht auf. Und das machst du jedes Mal, bevor du meditierst, sagst du, jetzt mache ich so viele Minuten, egal was geschieht, ich stehe nicht auf. Und beim Gehen auch. Aber Gehen, das kannst du auch mal 3 Stunden am Stück.
Ja, könnte ich.
Ja, sicher kannst du. Weil das hat dann viel mehr Effekt, wie wenn du immer 40 Minuten meditierst und dann brichst du ab, dann machst du wieder mal Sitzmeditation. Und Sitzmeditation bedeutet, sehr schnell bist du dann in Gedanken, weil da kommen diese Schmerzen hoch. Und dann sag, jetzt gehe ich 3 Stunden hin und her, nach 3 Stunden ist der Timer abgelaufen. Vielleicht nicht jetzt sofort von 40 Minuten auf 3 Stunden, aber sagst du, heute machen wir ja kurze Nampanna, also kurze Teezeit. Dann gehen wir duschen. Und dann irgendwann, je nachdem, wenn wir hier fertig sind, gibt es einen Vortrag. Da kannst du zwischen Duschen und Vortrag sagen, jetzt mache ich mal 45 Minuten hin und her gehen. Und wenn das gut geht, dann gehst du in 15 Minuten Schritten, 60 Minuten, dann 75 Minuten und so weiter.
Ja, so habe ich das auch dann zu Hause gemacht, wenn ich da war. Dann habe ich das immer gesteigert und es ging immer gut.
Ja.
Wahnsinn.
Aber jetzt gehst du ja immer weiter zurück.
Ja, jetzt gehe ich immer weiter zurück, statt nach vorne.
Und das zeigt nur, die Schmerzen, die kommen, dass du nicht beim Atem bist. Dass du in Gedanken rum, du denkst unglaublich viel, du bist dir das gar nicht bewusst, wie viel du denkst. Denken, 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 denken. Und das ist einfach so, das ist wir sagen ja im Deutschen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das stimmt nicht. Aber der Hans, der als Hänschen etwas mal gelernt hat, das ist schlimm, diesen Hans. Von außen können wir ihn sowieso nicht ändern, aber er sich selber dann ändern, das geht nicht so einfach. Das geht nicht einfach, da brauchen wir Geduld und viel. Du würdest sagen Liebe, ich würde sagen Wohlwollen gegenüber sich selber. Und dann eben auch mal den mit der Willenskraft entwickeln, indem du wirklich sagst, so jetzt okay. 15 Minuten, egal was geschieht, bleibe ich mal da. Und dann steigerst du, dass diese Willenskraft kommt, dass die Chilesas merken, mit dem Schmerz können wir ihn schon irgendwann, aber nicht so schnell wie im Moment. Und dass du auch sagst, wenn du aufhörst, also nach 15 Minuten geht der Timer, da kannst du ja frei entscheiden, bleibe ich noch sitzen oder bleibe ich nicht sitzen. Und manchmal ist das sehr klug, wenn du sagst, ich bleibe noch eine Minute. Und dann nach einer Minute sagst, ich bleibe noch eine Minute. Ich bleibe noch eine Minute. Oder wenn du ein Buch liest, setzt du dich so hin und dann sagst du, ich lese eine Seite. Und dann bist du ja ziemlich, wenn es ein interessantes Buch ist, bist du da ziemlich mit Interesse beim Lesen, wirst du auch merken, der Schmerz kommt nicht so schnell wie jetzt in der Meditation. Weil dein Interesse auf den Atem ist noch viel zu gering.
Ja, das stimmt. Das sehe ich
jetzt. Da kommt ein wenig. Es ist ja einfach nur ein Gefühl.
Ja, wollen wir es mal sehen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt versuchen umzusetzen. Mit der festen Zielvorgabe oder mit der Motivationssteigerung. Mal schauen, was passiert.
Schmerzen ist ein Riesenthema. Wenn du längere Zeit über den Tag meditierst, dann wird das sofort zum Riesenthema. Und mit Schmerzen können sie uns wirklich wehtun. Und deshalb ist wichtig, es ist auch das einzige Thema, welches wir aus der Vipassana-Meditation in die Ruhe-Meditation nehmen. Schmerz untersuchen. Aber da brauchst du dann wirklich den Mut, den wir vorher besprochen haben. Weil da musst du sagen, jetzt bleibe ich so lange sitzen, bis der Schmerz ein wunderbares Meditationsobjekt ist. Wir brauchen ja Interesse. Um mit dem Gewahrsein, bei dir ist es der Atem, beim Atem zu bleiben. Und dein Atem ist noch zu wenig interessant für dich, deshalb switchst du immer wieder weg.
Ja. Okay, ich sage das aber auch, ich bin ja dabei.
Nee, ist nicht okay, aber du musst nicht schimpfen. Nee. Du sagst einfach und zurück.
Okay,
und zurück. Und ja. Immer wieder zurück.
Das sage ich mir die ganze Zeit. Immer wieder.
Aber wenn der Schmerz riesengroß ist und du gehst mit deinem Gewahrsein zum Schmerz, dann geht das Gewahrsein nicht automatisch zurück zum Atem.
Irgendwann ist der Schmerz.
Na, dann ist der Schmerz ein wunderbares Meditationsobjekt. Und wenn das so ist, dann schau mal, wo ist der Schmerz?
Das heißt, ich kann also dann auch mal im Schmerz bleiben.
Natürlich.
Okay.
Aber da musst du wirklich warten, bis du explodierst.
Okay.
Dann schaust du, wo ist der Schmerz?
Ich denke, das habe ich auch. Das habe ich zum Beispiel auch bei dem Zahnarzt gemacht. Da bin ich halt in den Schmerz reingegangen.
Und dann löst du ihn auf.
Das ist ja genau das.
Aber jetzt.
Das schwierig.
Schau schnell diese Szene an, beim Zahnarzt konntest du nicht davonlaufen. Da musstest du einfach durch. Da war ja dein Interesse am Schmerz so groß, dass du bist nicht in ihn hinein, weil er ist eine Illusion, aber du hast ihn versucht zu verstehen, zu sehen, und dann löst er sich auf. Du bist, wenn du jetzt so sitzt, dann ist Schmerz im Knie, dann wartest du, bis der Schmerz im Knie so groß ist, dass du sagst, und jetzt gehe ich mit dem Gewahrsein aufs Knie. Wo ist der Schmerz? Das Knie ist ja riesengroß, wenn du das mal anschaust. Da ist eine Kniescheibe, ist es oben oder unten an der Kniescheibe, oder in der Mitte der Kniescheibe, oder links oder rechts, oder ist es unter der Kniescheibe, ist es im Gelenk drin, ist es bei der Kugel oder bei der Pfanne, oder ist es zwischendrin beim Knorpel? Das ist ja ein Riesenareal, wenn du da mal mit dem Mikroskop reinschaust. Wo ist der Schmerz genau? Lokalisieren. Wie sieht er aus, wenn du eine Form siehst? Vielleicht siehst du eine Farbe. Dann spür in den Schmerz hinein, ist er stumpf oder spitzig? Oder ist er eher flächenmäßig? Also stellst du dir vor, ist es eine Nähnadel oder eine Stricknadel oder ist es mehr so ein Daumen, der da rein sticht? Und wenn du das viel übst und das Gewahrsein hoch ist, dann plötzlich merkst du, der Schmerz, der bewegt sich. Letztlich ist es eben so, dass er entsteht, vergeht. Und er kann nicht am gleichen Ort entstehen, wo er vorher vergangen ist. Der wird sich immer verschieben. Und dann sagst du, etwas kann an diesem Schmerz nicht stimmen. An meinen Ideen, weil ich schon alt bin oder weil ich... Bei mir, ich habe mit 14 musste ich 2 Jahre lang, durfte ich keinen Sport mehr machen, weil ich bin schnell gewachsen und der Knorpel ist zu wenig schnell nachgewachsen.
Okay.
Und weil ich jeden Tag Sport gemacht habe, habe eben die Kugel auf die Pfanne direkt Knochen auf Knochen. Das hat unheimlich weh getan. Und dann habe ich angefangen, wirklich hart zu meditieren, dann die Schmerzen sofort gekommen. Und für mich war klar, das ist, weil ich eben zu wenig Knorpel hatte. Aber dann bleibst du dabei, und plötzlich, wenn du wirklich kurz davor bist zu erkennen, was Schmerz ist, dann können zwei Sachen geschehen. Entweder er verschwindet, oder er springt. Er springt vom Knie in den Rücken oder weiß ich wohin.
Ja, nee, das, ich weiß, das funktioniert. Das ist, auch andere Dinge funktionieren so, wenn ich sie mir anschaue.
Deshalb komm raus aus deinen Erklärungen. Du hast zwar gestern vehement abgestritten, dass du etwas verstehen willst, aber deine Erklärungen zeigen, du willst etwas verstehen, du willst dir selber das erklären, warum jetzt da Schmerzen im Knie sind und Schmerzen im Rücken und bla bla bla.
Gibt es damit sicher irgendeine physikalische Erklärung?
Nein. Nein. Nein, eben nicht. Eben nicht. Schmerz ist keines der fünf Khandas.
Also okay, ist aus buddhistischem Sinn.
Schmerz ist keines der fünf Khandas. Hab bitte so viel Vertrauen gegenüber dem erhabenen Buddha, dass du sagst, ich nehme das jetzt mal bis zum Ende dieser Woche oder für einen Monat oder für 6 Monate, wie du immer kannst. Ich nehme das 1:1. Und dann sagst du, Schmerz ist keines der 5 Khandas, also muss es eine Illusion sein. Etwas an diesem Schmerz ist real und andere Dinge sind Illusion. Jetzt musst du herausfinden, was ist real. Und alle Illusionen werden ja aus diesen 5 Khandas zusammengemischt. Also wenn du diesen Kaffee anschaust, da ist Kaffee drin, da ist Milch drin, da ist Zucker drin, da ist Wasser drin und da ist Wärme drin. Das sind per Zufall gerade 5 Khandas. Du musst nicht in die Tasse schauen und sagen, da ist Kaffee drin, sondern du musst die 5 Dinge auseinandernehmen und schauen, in welchem Mischungsverhältnis. Weil wenn ich zu viel Zucker, dann ist er zu süß, wenn ich keinen Zucker, ist er bitter. Wenn ich keinen Kaffee, nur Zucker, Wasser, Hitze und was noch? Zucker, Wasser, Hitze und Milch. Dann schmeckt das irgendwie nach gar nichts, einfach süß. Wenn ich die Wärmewerk lasse, habe ich kalten Kaffee. Also aus welcher Mixtur besteht dein Schmerz? Dein Schmerz ist wie dieser Kaffee. Der Kaffee ist nicht real, das ist eine Illusion.
Alles klar, ich versuche das jetzt auf diese Art und Weise halt mal eben jetzt umzubringen, quasi ganz anders zu betrachten.
Ja, wobei das schaust du noch nicht an, weil das ist schon wie Passana, sondern du sagst einfach, Schmerz ist keines der 5 Khandas, interessiert mich nicht, das ist nur alles Betrug, Täuschung. Und da will ich nicht darauf hereinfallen. Auch wenn es unheimlich wehtut. Ja, du musst das Ganze beginnen umzudrehen. Dann, wenn du wirklich Interesse hast an der Befreiung und du gehst diesen Weg, dann wirst du merken, je länger du gehst, desto mehr dreht sich das ganze Verständnis der Dinge. Wir sehen alles komplett falsch. Und du darfst dir diese Zwischenentdeckungen, die du machst, darfst du dir nicht erklären. Lass die einfach offen. Heute hast du den Atem beobachtet, da hast du gemerkt, der Atem ist tief. In einer Stunde kann der Atem flach sein. Oder die ersten 5 Minuten ist er flach und dann wird er immer wie tiefer oder wird immer wie holpriger. Und dann nehmen wir das einfach wahr. Wir haben ja immer das Gefühl, wir müssten eingreifen. Er darf nicht so sein. Das ist mir geschehen. Wir haben gestern vom Buch von Ajahn Buddhadasa gesprochen, da Anapanasati. Weil ich habe gelesen, wenn der Atem sehr tief und langsam ist, dann kann man erkennen, dass der Geist recht ruhig ist. Also was habe ich depp gemacht? Ich bin hingesessen und Atem anhalten und dann habe ich versucht zu manipulieren und das geht nicht. Wir müssen es laufen lassen und feststellen, aha, wenn das, dann das. Aha, wenn so, dann so.
Ja.
Ja, aber wir sind doch die Manipulatoren. So haben wir uns erzogen.
Gar keine Frage.
So, also das bleibt da dran.
Okay.
Machen wir mal nur das. Zu mehr der Abt hat heute auch mit dir, als ihr zwei draußen wart, habe ich gehört, er hat mit dir die fünf äußeren Körperteile besprochen und gesagt, das sollst du machen, lass das mal weg.
Habe ich auch einen Spruch gemacht.
Weil, ja, es gibt schon Lehrer, die beginnen direkt mit Vipassana. Aber ich weiß nicht, was es bringen soll, weil du brauchst einen ruhigen Geist, damit der Geist auch dieses Nimitta, das geistige Bild der Haut mal bringt. Weil sonst besteht die Gefahr, so wie er das dann auch in der Saal erklärt hat, es besteht die Gefahr, dass du Haut nicht anschaust, dass du Haut denkst, dir das Thema durchdenkst. Und das führt zu wenig weit. Also ein Arzt oder ein Pathologe, der jeden Tag den Körper aufmacht, der Leichen und das seziert, der hat von Haut keine Ahnung. Es sei denn, er meditiert. Dann hat er Ahnung. Aber das ist nur der Beginn. Kannst du, wenn du zurückreist, in Bangkok anhalten und da mal im pathologischen Institut fragen, ob du bei der Leichensession teilnehmen darfst, dann hast du mal wenigstens ein Bild, welches du dann mitnimmst in die Meditation.
Im Internet, oder?
Kann ich dir auch Adressen geben? Das Buch ist allerdings auf Thailändisch, das wurde noch nicht übersetzt. Ja. Aber Lungtha Mahabur hat ein Buch zusammengestellt mit vielen Fotos von Leichen, ich glaube, es sind auch Leichen drin vom Tsunami. Ich kann es eben nicht lesen, ich kann nur die Fotos schauen, wir sind aufgedunsen und so. Mhm. Und das ist, solche Art von Vipassana machen wir aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir den Körper kennenlernen und dass wir ganz klar und deutlich sehen, dieser Körper ist nichts, woran wir anhaften sollten, weil er ist nicht schön und er ist nicht rein. Und das Zweite ist, das, was du eben demonstriert hast, da kommt sofort Hass hoch. Wir wollen das nicht sehen, da kommt dieser Hass hoch. Und das musst du aber, wenn du das machen willst, dann musst du alleine sein. Weil dieser Hass, wenn du es richtig machst, dann ist das so ein Riesenhass, den hast du noch nie verspürt. Es sei denn, du hast da irgendwo Leute geköpft oder weiß ich was, als Folterknecht gearbeitet, bei der Stasi als Verhörspezialist.
Ja, das weiß ich, dachte jetzt aus einem Vorlesen.
Ja, da kommt plötzlich Hass hoch und wenn du alleine bist, der ist nicht irgendwo hingerichtet. Das ist nicht Hass, ich hasse dich oder ich hasse das Wetter oder ich hasse den Schmerz, sondern es ist einfach nur Hass und da kann man ihn anschauen. Alles, was da vorne liegt, kann ich das alles anschauen. Ja, weil das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst. Und dann ist der Hass da, dann kann man ihn anschauen.
Das ist das Entscheidende. Finde ich, was du jetzt zum Schluss gesagt hast. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, wie das ist.
Das ist nicht mein Selbst. Das musst du oft sagen.
Bei
jedem Gedanken, der kommt, das bin ich nicht, gehört mir nicht, ist nicht mein Selbst. Auf Gedanken kann ich mich nicht verlassen. Und nicht, wenn es der cleverste Gedanke ist. Verlass dich nicht auf Gedanken.
Ich hatte dir auch mal erzählt, was ich mit Nachdenken meine.
Auch auf das kannst du dich nicht verlassen.
Zumindest hat das, wenn du an der richtigen Quelle bist, hat das verlässliche Komponenten.
Nochmal, wenn von 100%, 1% falsch ist, dann sind 100% falsch. Weil du weißt nicht, welches Prozent das falsch ist. Das ist ja das Blöde. Das ist das Blöde. Wir wissen es nicht.
Das ist das Blöde, stimmt.
Und dass wirklich diese Kraft in uns drin, die uns sagt, wir wissen, wir sind intelligent, wir die ist so groß, so mächtig. So mächtig. Aber ich könnte dir Beispiele erzählen von wirklich vollkommen erwachten Mönchen, die auch Dinge in der Zukunft gesehen haben, aber Teildinge haben sie nicht gesehen von der Zukunft. Mhm. Zum Beispiel, dass, warst du da schon mit Thailand verbandelt, als Thaksin Ministerpräsident war?
Ja.
Und den hat ja dann das Militär weggeputscht. Ja. Und dieser Thaksin war bei einem Arahat. Und der Arahat hat gesehen, das ist ein guter Mann. Der hat Gutes vor mit Thailand. Und dann wurde Thaksin Ministerpräsident gewählt. Und Macht ist wie Geld. Geld verdirbt den Charakter, Macht verdirbt den Charakter. Und das hat der Arahat nicht gesehen, dass dann in 2-3 Jahren dieser Mann den Charakter ändert.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Gut, ich meine, das ist klar. Also Geld, die Macht kann, wie gesagt, es kommt drauf an, wer man.
Ja, natürlich.
Kann das. Das können schon 1000 Bar sein, die manche einen da zu hinzunehmen, sind das man.
Ja, logisch. Mhm. Logisch.
Ja, deswegen. Aber muss nicht sein. Muss nicht sein. Es gibt bestimmt. Ich vermute mal, es gibt vielleicht auch reiche Menschen, die sich nicht korrumpieren lassen. Ich weiß es aber nicht.
Natürlich gibt es Menschen, die sich nicht korrumpieren lassen, aber schau, das, ich sehe es bei mir selber in jedem Thema, wo ich nicht aufpasse, wo ich nicht sensibilisiert bin und mich selber sofort hinterfrage, wenn so ein Gedanke kommt. Nicht sofort sage, das stimmt doch nicht, das ist nur ein Gedanke. Dann bin ich plötzlich mittendrin. Dann hat sich dort so eine Kompetenz, Fachidiotenkompetenz aufgebaut. Ich weiß. Und je größer das ist, desto härter muss ich dann da wieder draufschlagen. Und das sind natürlich die Thais uns gegenüber im Vorteil. Weil wir haben eine sehr gute Bildung. Sie haben eine sehr rudimentäre Bildung. Sie wissen, wenn sie in Wälder gehen, welche Wurzeln, welche Sträucher, welche Gemüse, dass man essen kann, welche Käfer das lecker sind und so. Sie sind überlebensfähig, wir sind nicht überlebensfähig, aber wir wissen in der Illusion, wissen wir die 10. Stelle nach dem Komma von Pi und solchen Quatsch, den niemand brauchen. Kann niemand brauchen. Schau dir nur mal die Archäologie an. Dann graben sie irgendeinen Schädel auf und sagen, der ist 200.000 Jahre alt, die Menschheit ist 200.000 Jahre alt. Und das steht in den Büchern. Wir müssen es lernen. Das Prüfung, wie alt ist der Mensch? 200.000 Jahre. Und jetzt sind wir bei wie vielen Millionen schon? 3 Millionen, glaube ich, ist der Mensch alt.
Ich achte, sowas ist für Millionen.
Ich achte darauf, weil ich habe mir schon überlegt, meine ehemaligen Lehrer zu verklagen. Weil die haben mir schlechte Noten gegeben, wenn ich die falsche Zahl hingeschrieben habe. Aber vielleicht wäre ja meine Zahl richtiger gewesen als ihre Zahl.
Das ist alles vergessen. Nee, das ist schon klar, die ganze Denkerei, das ist mindestens, was also den Intellekt anbelangt.
Ja.
Das Denken vom Intellekt her.
Ja.
Es gibt ja, also das ist ja das, was ich auch immer, also das ist ja, was ich auch immer meine. Also ich weiß nicht, du lehnst das ab, aber ich sehe das ja nicht so. Ich sehe, dass es vom Herzen und vom Geist ein Wissen gibt. Und wenn man an dieses Wissen rankommt, dann ist es optimal, wenn man das beides verbindet. Das ist so, als ob du hier was weißt und zum Beispiel hier mit dem Verstand kannst du das zum Ausdruck bringen.
Nein. In unserem Chitta drin ist in der Tat das ganze Wissen. Ja, wenn du im nächsten Leben als Hund wiedergeboren wirst, musst du ja wissen, wie dieser Hundekörper auszusehen hat. Und wenn du als Kuh geboren wirst, dann musst du ja wissen, dass du nicht einen Magen hast, sondern wie viel hat die Kuh? 3 Mägen, glaube ich.
Ja.
Weil die muss ja wiederkäuen. Ja. Ja, also, wenn du als höchste Gottheit wiedergeboren wirst, dann hast du den Auftrag, ein Universum zu schaffen. Dann musst du wissen, wie so ein Universum zu funktionieren hat. Sonst kannst du das nicht schaffen. Dieses Wissen ist alles in Chitta drin. zusätzlich zum Wissen, was du schon alles im vergangenen Leben Gutes und Schlechtes getan hast. Was schon alles erledigt ist und was noch auf dich zukommen wird, im Sinne von Vipaka. Und das darfst du, das Wissen darfst du nicht hochholen und mit dem Verstand vermengen. Sonst entsteht Unwissen.
Ich vermenge ja nicht.
Doch, hast du jetzt doch eben erklärt. Du nimmst das hoch und drückst es mit dem Verstand aus.
Ja.
Und das geht nicht. Das geht nicht.
Aber das ist gerade das, was geht.
Nein, das geht eben nicht. Das sind, ja. Schau, von, ja. vom erhabenen Buddha, was er erklärt, sind leere, hohle Worte. Ja. Du verstehst erst, was er sagt, wenn du es tust. Dann verstehst du es. Zum Beispiel die englischsprachigen, deutschsprachigen Buddhisten, die verstehen nicht, was der erhabene Buddha mit der Lehre über den Kriegselefanten des Königs meint. Er erzählt darin eine Geschichte und sagt, wenn ein König ein Kriegselefant braucht, dann muss der Kriegselefant, weil dazumals der König mitten in der Schlacht drin war, der muss demütig sein. Und der muss gleichmütig sein, der darf nicht zittern, der darf nicht davonrennen, der darf nicht scheuen, sondern der muss wirklich das tun, was der König ihm, respektive der Mahout, ihm sagt. Also, und das kann nicht ein Elefant einfach so, den muss man ja ausbilden. Dann sagt der erhabene Buddha, man fange einen wilden Elefantenbullen und der ist ja gewohnt, am Morgen will er da Blätter fressen, am Mittag will er dort Wasser saufen und am Nachmittag will er dort drüben noch Bananen essen. Der macht, was er will. Jetzt fangst du ihn ein, jetzt kann er nicht mehr machen, was er will. Also der wird toben. Und der erhabene Buddha sagt, man nehme einen Strick und einen Pfahl und binde den Elefanten mit dem Strick an den Pfahl. Und was heißt das? Man nehme unseren Geist, der genau wie der Elefantenbulle oder der in einer anderen Lehre vergleicht er unseren Geist mit einem wilden Affen, der da durch den Dschungel von Ast zu Ast, von Baum zu Baum hin und her und da sieht er etwas Schönes und dort ist etwas Interessantes. Du bindest den an, gibst ihm nichts zu essen und nichts zu trinken und lässt ihn nicht schlafen. Ha? Wir hier, wir geben dir etwas zu trinken, wir geben dir etwas zu essen und wir lassen dich schlafen. Ich habe dir einfach am Anfang gesagt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das ist diese Lehrrede, die geht dann noch weiter. Später dann mit Vipassana. Aber das ist der erste Schritt, ist den Geist zur Ruhe legen. Ein Strick nehmen, ein Pfahl und warten bis... Und das ist wirklich... Das ist deine Aufgabe, du musst warten, bis dein Geist ruhig ist. Und der Strick ist das Gewahrsein und der Pfahl ist dein Atem, Meditationsobjekt. Versuch das. Aber siehst du, wenn du jetzt diese Geschichte hörst, ohne meine Erklärung dazu, hast du keine Ahnung, was das bedeutet. Dann ist das einfach irgendeine eine schöne Geschichte.
Also ich wusste, das war mir klar, dass das unser, dass wir das sind.
Aha.
Dass der Elefant.
Ja.
Aber der ein oder andere kann sich da vielleicht, warum auch immer, meinen, dass der Buddha tatsächlich Informationen gegeben hat, um noch Elefanten zu erziehen. Das ist wirklich völlig absurd. Verstehst du?
Ja, er sagt schon, dass er das in einem Gleichnis sagt, aber das muss man, wenn man das nicht erklärt bekommt, wie das genau abläuft. Vielleicht ist das für dich klar, weil du das jetzt schon 2-3 Leben lang als Mönch so praktiziert hast.
Also weißt du, wie du das jetzt eben geschildert hast, nee, das ist deine Schilderung, du hast das so geschildert, also das muss einem dann ja klar sein.
Ja. Aber nachvollziehen kannst du es erst, wenn du das erfolgreich gemacht hast, wenn dein Elefant mal ruhig ist. Und deshalb rate ich allen, Menschen ab. Du bist jetzt nicht so eine Leseratte, die da dauernd... Aber es gibt Leute, die lesen den ganzen Pali-Kanon. Und da beginnen sie zu diskutieren. Ja, nein, das, und in diesem Buch steht das und in jedem Vers steht... Die vermischen alles. Und ich sage dann einfach, der erhabene Buddha hatte keinen Pali-Kanon. Und es gibt den ehrwürdigen Ananda, der hat, das ist der Cousin vom erhabenen Buddha, der hat ihn viele Jahre begleitet und viele Lehrreden gehört. Der hat dann auch dazu beigetragen, als man das zusammengetragen hat. Aber auch der hat nicht alles gehört. Man muss nicht den ganzen Pali-Kanon lesen, um ein guter Buddhist zu sein. Hier die alten Mönche bei Lumpuman, die hatten doch auf ihrer Wanderschaft, die hatten nicht mal Klöster zu Beginn. Die sind nur in die Wälder gezogen, auf Berge, in Höhlen haben sie gelebt. Kein Pali-Kanon dabei. Sondern legt deinen Geist zur Ruhe wie der Elefant. Ja, alle 2 Wochen sind sie zu Lumpuman gegangen. Dort haben sie die Patimokkha, das sind unsere Regeln, rezitiert. Und im Anschluss daran hat er eine Lehrrede gehalten von 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, weiß ich wie lang. Und dann sind sie wieder, für 2 Wochen waren sie wieder weg, in Einsamkeit in den Wäldern. Und wenn du schaust, wie diese buddhistischen Ideen da stattfinden, die hocken den ganzen Tag in einer Halle, schön nebeneinander, im Abstand von 1 Meter, und alle meditieren zusammen, und dauernd ist der Lehrer da und schwatzt auf sie ein. Und nach 1 Woche gehen sie nach Hause und sagen, ah, das war jetzt so schön. Und gelernt haben sie 0,0.
Meinst du nicht, die sind dann auch zur Ruhe?
Nein, das ist eine Illusion. Der kommt nicht zur Ruhe. Das gibt schon von diesen 100 Leuten, gibt es vielleicht schon 2, die haben Erfolg. Vielleicht auch 5, vielleicht auch 10. Aber das ist nicht der Weg des erhabenen Buddhas. Das ist ein anderer Weg.
Also, dass die jetzt zusammensitzen in einer Gruppe, das ist nicht vom Buddha so gewollt.
Doch, zusammensitzen in einer Gruppe, dann gibt es einen Vortrag.
Nicht zu meditieren.
Nein, nicht zu meditieren. Nein. Also da spricht er einige Male darüber, dass wenn Mönche oder Laien zu ihm kommen, dann sagt er, machst das, 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 jetzt gehst du in die Abgeschiedenheit und machst das. Die haben nie, die sind nie in eine Gruppenmeditation herumgesessen. Das geht nicht, es gibt auch, also ich habe nie etwas gehört, dass irgendeinem Menschen es gelungen ist, in einer Gruppe den Stromeintritt zu machen, oder die einmal Wiederkehr, oder die nicht mehr Wiederkehr, oder volle Erwachen. Alle in Einsamkeit, in Abgeschiedenheit. Weil du merkst doch, du bist den ganzen Tag allein. Je länger du allein bist, desto ruhiger wird vermutlich dein Geist. Und dann kommst du hier hoch und dann machst du schwupp und dann ist wieder Unruhe drin. Jetzt stell dir vor, wir meditieren 1/2 Stunde, dann wird wieder bla 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 bla, dann meditieren wir wieder 1/2 Stunde, dann bla 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 bla. Wie soll da der Geist zur Ruhe kommen?
Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mit Menschen zusammen meditiere, aber dann natürlich ohne Reden und ohne Blabla.
Also und was macht es für einen Sinn?
Ja, das ist einfach so, weil ich gerne in einer Gruppe. Also ich bin gerne in einer Gruppe.
Aber das ist doch eine Illusion.
Ja, das ist ja nur...
Wenn du da sitzt, hast du die Augen geschlossen bei der Meditation, dann spielt es keine Rolle, ob links neben dir eine Puppe hockt oder niemand hockt oder eine Person hockt oder ein Hund hockt.
Trotzdem bin ich gerne mit anderen Leuten zusammen.
Ja, aber das ist Illusion. Das Werk der Kilesa. Die sagen, aber ich bin gerne mich, bin ich gerne alleine.
Ja, ich bin alleine.
Und warum bist du nicht gerne alleine? Das ist eine interessante Frage.
Ja, die habe ich mir auch schon gestellt.
Ich gebe dir die Antwort heute Abend.
Ja gut, ich habe sie mir auch schon gestellt.
Weißt du, wenn ich zurückerinnere an die Klöster, die ich besucht habe in Europa, dann kenne ich nur ein einziges Kloster, welches mit so einem Kloster wie hier vergleichbar ist. Wo du wirklich, du bist zwar in einem Kloster, aber du bist abgeschieden. Nur ein einziges. In der Schweiz das Kloster, das ist von der Organisation her ein sehr gutes Kloster, sehr hoher Standard im Bereich der Sila. Aber Praxis praktisch unmöglich. Gehmeditation nicht möglich, wenn die auf 1400 Meter in den Alpen sind. Und da liegt 6 Monate Schnee, da kannst du nicht draußen Gehmeditation machen. Und dann gibt es vielleicht 2-3 Nächte pro Jahr, wo es angenehm ist, draußen während der Nacht Gehmeditation zu machen. Und da ist es interessant, Meditation in der Nacht, so um 11 Uhr beginnt es. Dann wird die Welt ruhig. Und das geht so bis 2 und dann fängt es an, nervös zu werden. Ab 3 merkst du, jetzt kommt von außen wieder das Nervöse. Das ist die interessanteste Zeit zu meditieren. Und da kann man nur Sitzmeditation machen. Und ich habe da meine Zweifel, wie viel dann effektiv meditiert wird im Sitzen. Und da habe ich meinen Kurs gemacht, die 3 Tage. Wir haben Gehmeditation geübt. Und es geht schon, wenn wir zwei jetzt hier in dieser Sala hin und her gehen. Aber die Ablenkung ist eben schon da. Nur schon, weil ich kann ja meinen Blick nicht so fokussieren, irgendwann treffen wir uns oder irgendwann sehe ich dich bewegen.
Das ist hier ganz schön ganz, sagen wir mal, unter diesem Aspekt ist es hier ganz...
Es geht
ganz
nicht besser. Ja. Das ist nicht perfekt hier, weil den perfekten Ort gibt es nicht. Aber es ist... Also, ja. Es geht nicht besser als hier.
Ja, nach Perfektionismus. Ja, danach strebt er ja.
Nee, perfekt wäre, wenn überhaupt kein Geräusch da ist. Weil jedes Vogelgezwitscher bringt ja dich zum Denken.
Aber das ist ja auch gut.
Nein, das ist nicht gut. Denken ist nicht gut.
Ja, aber dann würde ich halt in so einen Tank gehen, so mit so einem Salzwasser drin. Und sonst auch mache ich Tank.
Deshalb schlägt ja der erhabene Buddha vor, dass wir in Höhlen gehen. Und die Höhle ist für das zu klein. Weil du musst dann rein in die Höhle, dass von außen kein Geräusch reindringt. Also die Vogelgezwitscher kommt nicht bis zu deinem Meditationsstandort. Und dann wird es richtig laut da drin. Weil dann bist du von außen mit den Geräuschen nicht abgelenkt. Dann hörst du mal, wie viel Geräusch da im Herz drin stattfindet, durch die Kilesas, die da herumschreien. Ja.
Deswegen suchen die Menschen ja meistens immer den Radau.
Ist genau das. Also, wenn ich mich zurückerinnere, in den Phasen, wo ich am meisten Dukkha hatte, habe ich am meisten Musik gehört, und zwar extrem laut. Ich erinnere mich da zurück, als wir uns getrennt haben, meine Ex-Frau und ich. Ich war froh, dass wir getrennt waren, aber meine Kinder waren halt bei ihr, da war ich nicht froh. Da habe ich wirklich gelitten. Und im Büro hatte ich eine Stereoanlage, nicht eine super gute, aber eine laute. Und ich habe immer das gleiche Lied von Deep Purple gehört.
So, oder?
Nein, das ist das Schlechteste von Deep Purple. Nein, sometimes I feel like screaming. Das passt auch vom Thema her sehr gut. Und es ist bei mir geht Musik immer sehr tief ins Herzen. Sehr tief ins Herzen. Ich höre nicht auf den Text. Ich kann diesen Text nicht. Aber ich spüre die Musik. Und deshalb habe ich gern, ich kann dir nicht sagen, dieser Musikstil habe ich überhaupt nicht gern, außer vielleicht Free Jazz oder solchen Quatsch. Aber ich kann Jazz hören, aber das Lied muss mich berühren. Ich kann Klassik hören, das Lied muss mich berühren. Also wenn ich zurückdenke an Vivaldi, die vier Jahreszeiten, habe ich mit Kopfhörer gehört. Und wenn er den Herbst spielt und du hörst die Blätter fallen, das ist ein Meisterwerk. Oder The Wall, die ganze Platte, Pink Floyd sowieso, das hervorragende Musiker. Deep Purple, ganz genial. In der Zeit vor allem als Ritchie Blackmore an der Gitarre war. Jetzt der neue Steve Morse ist okay, aber er ist kein Genie. Und die habe ich, wann war das? Das ist auch schon 10 Jahre her. Waren sie in der Schweiz? Die habe ich ein paar Mal in der Schweiz gehört. Aber das letzte Mal, da waren sie, glaube ich, so um die 65. Aber die haben so gute Musik und so fetzig.
Ich habe nie live gesehen. Ja.
Genial. Ja, entweder sagt es dir oder sagt dir auch nicht. Genau. Andere stehen auf AC/DC oder so. Und ich bin so erstaunt, dass ich hier überhaupt die Musik nicht vermisse.
Ja, das ist.
Ich bin erstaunt, weil ich war absolut Musikfanatiker. Wirklich fanatisch. Das ganze Spektrum, Gitarre und ja, wenn ich jetzt beginne, da kommen mir so viele Bands in den Sinn. Aber so die Bekannten meistens habe ich nicht so gern gehabt. Also was war das früher? Fleetwood Mac oder Jess Rothwell oder Barclay James Harvest. Dire Straits hingegen war wieder gut. Oder der Schlagzeugspieler von Genesis. Genesis
ja, ich weiß.
Als solches war gut und der war auch solo.
Ja.
War auch gut. Oder Musicals.
Musicals kann ich ja nicht.
Phantom of the Opera, doch, also, habe ich alle gesehen. Wir sind nach London und dann haben wir jeden Abend ein Musical geschaut.
Hast du auch das mal von dem Who gesehen? Tommy?
Habe ich nicht gesehen, aber ja. Ich habe die Band, keinen Bezug zu dieser Band.
Nein, die haben ganz nette Sachen.
Wenn es anspricht, spricht es an. André Rieu gibt auch Stücke, die sprechen mich an, andere nicht. Und dann gibt es, oder gab es, jetzt halt eben nicht mehr, aber es gab Zeiten, da konnte ich Bach hören und Zeiten, da konnte ich Bach überhaupt nicht. Zwei, drei Akkorde, da musste ich schon abstellen. Passt einfach nicht. Beethoven jederzeit. Mozart war mir zu seicht und so weiter. Das sind nicht schöne Sachen, es ist Ablenkung vom Dukkha.
Schöne Ablenkung vom Dukkha.
Bist du sicher? Da musst du mal hinschauen, wenn du Musik hörst. Ist das dann das Gegenteil von Dukkha?
Das ist eine schöne Ablenkung.
Ja, das bedeutet ja das Gegenteil, schöne Ablenkung.
Hm? Das heißt nicht, dass das Gegenteil ist. Für mich ist es eben eine Ablenkung. Das ist das andere ja nicht weg. Es ist immer da.
Mhm. Das ist klar. Die Gedanken sind da, aber du gehst mit dem Gewahrsein zum Atem. Und dann bleibst du beim Atem, bis die Gedanken nicht mehr wahrgenommen werden. Dann sind sie weg. Da gibt es in dieser Zeit dann keine Gedanken, die kommen und gehen. Aber interessant ist zu untersuchen, das ist die erste edle Wahrheit, was alles ist Dukkha. Ja. Du hast eine Freundin und wenn du hier das Kloster verlässt, dann darfst du ja wieder Sex haben. Dann schau mal, ist Sex so etwas Lustvolles? Ist Sex Sukha oder ist Sex Dukkha? Was am Sex ist Sukha und was ist Dukkha? Und dann wirst du merken, du kannst anstelle von Sex, kannst du den linken Daumen nehmen, auf den Boden legen und in die rechte Hand nimmst du einen Hammer und dann schlägst du auf den linken Daumen mit dem Hammer. Tack, 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 tack. Das ist genau das gleiche wie Sex. Und beim Höhepunkt holst du dann aus und zum letzten Mal so richtig mit Schwung, tack.
Okay, sorry, da ist es nach.
Und dann schlägst du nicht mehr und sagst, ah, oh, ist das geil. Ah, oh, ist das gut. So schön. Das ist Sex. Bildlich dargestellt. Sex ist Dukkha. Essen ist Dukkha. Es ist alles Dukkha.
Ja, ja. Das ist schon.
Und wir sehen es halt als Zucker an. Weil wir Zucker noch nie erlebt haben.
Ja. Ja, okay, nee, das ist auch klar. Ich weiß. Ja, nicht weiß, aber ich vermute es wieder. Ich denke nicht. Du sagst jetzt nicht denken, also ich sage ja, denken ist bei mir immer mehr als mir.
Du kannst ja Denken nicht verhindern, aber du kannst verhindern, dass du dieses Denken als wichtig erachtest, als etwas, worauf man sich verlassen kann.
Ja.
Du kannst, mach das bitte nicht hier, mach das, wenn du dann unterwegs bist oder wieder zu Hause in Koh Samui. Nimm einen Gedanken, der über längere Zeit immer gleich war bei dir. Du wirst keinen Gedanken finden, der vor 5 Jahren Bestand hatte und jetzt noch genau der gleiche ist.
Müsste ich darüber nachdenken. Da müsste ich wirklich denken.
Ja, das kannst du analytisch, kannst du an dieses Thema rangehen. Findest keinen einzigen Gedanken. Selbst wenn du im Alter von 20 schon Rassist warst, Neonazi, und jetzt bist du immer noch Rassist und Neonazi, in diesen 40 Jahren hast du einen Türken kennengelernt und dann sagst, alle Türken mit Ausnahme desjenigen. Und dann lernst du irgendwann noch einen Afrikaner kennen und irgendwann noch einen Asiaten und irgendwann noch diesen und jenen und vielleicht kennst du sogar einen Juden, der noch... Und dann plötzlich sagst du, ich bin immer noch Nazi, aber halt der Hans und der Peter und die Margrit, die sind okay. Ja? Oder schau, wenn du zurückgehst nach Köln, als du dort gelebt hast in jungen Jahren, da hat es ja so Stadtbezirke. Ich weiß nicht, wie die heißen, weil ich noch nie da war. Aber du bist im Stadtbezirk 1. Und zwar mit deiner Familie. Das ist die kleinste Einheit, die Familie. Oder schon in der Familie. Der eine Bruder ist dir lieber wie der andere Bruder. Aber wehe, es kommt der Müller von nebenan und beleidigt den Bruder, den du nicht gerne hast. Dann plötzlich gehst du mit dem Bruder rüber und schlägst ihn. Aber wenn natürlich der Meier vom Haus nebendran kommt und den Müller angreift, dann gehst du mit dem Bruder, den du nicht magst, mit dem Müller, den du nicht magst, den Meier abschlagen. Und dann eure Straße hält zusammen, euer Bezirk hält zusammen, eure Stadt, oder? Ihr mit den Düsseldorfern. Aber sind die ein Kölner und ein Düsseldorfer in der Schweiz und ein Schweizer sagt, die Deutschen sind doof, dann halten die Kölner und die Düsseldorfer plötzlich zusammen. Oder ganz extrem die Bayern, die sagen, ja, wir sind keine Deutschen, wir sind Bayern. Aber gehst du auf Koh Samui zu einem Bayern und sagst ihm auf Englisch, er sei ein Idiot, dann plötzlich ist er ein Deutscher, weil da kommt vielleicht noch ein Hamburger dazu und ein Preis von Berlin und dann halten sie zusammen. Ja.
sagen?
Ja, weil du in deinem Inneren genau gleich aufgebaut bist, wie ich jetzt dir das erklärt habe.
Ja, das ist so. Gut, okay. Ja.
Nehmen wir das Essen. Nehmen wir das Essen. Stell dir vor, du hast chinesisches Essen überhaupt nicht gerne. Und zwar nicht, keine einzige Speise magst du. Jetzt gehst du nach China und bleibst einen Monat da. Und du wirst merken, deine Gier sagt plötzlich, das habe ich gerne, ich will das, ich giere nach dem. Obwohl es vorher hattest du es nicht gerne, aber jetzt plötzlich gierst du danach. Und dann merkst du, das ist alles willkürlich. In dir drin ist der Julius Cäsar. Wie er früher im Kolosseum in Rom gesessen ist, Daumen nach oben mag ich, Daumen nach unten mag ich nicht. Und das ist völlig willkürlich. Spinat hattest du als Kind nicht gerne und dann mit 18 plötzlich hattest du Spinat gerne. Bier hattest du nicht gerne als Kind, weil so bitter mit 16 plötzlich lass mir ein Kölsch trinken. Ja, oder? Und andere Dinge hattest du als Kind gerne und plötzlich bist du erwachsen, sagst du, dann habe ich nicht mehr gerne. Ja. Oder spielst du jetzt noch zu Hause in Koh Samui mit den Autöchen und so? Nee. Ja, könnte sein, dass sich das durchzieht, aber in der Regel haben wir so Lebensphasen, wo sich das Dings alles beginnt zu wenden. Und bei mir, ich habe das nie verstanden, bis ich dann hier mal ein wenig analysiert habe. In St. Moritz aufgewachsen, ich kann sehr schlecht Skifahren, weil ich bin direkt neben der Eisbahn aufgewachsen. Ich konnte sehr gut Eishockey spielen. Voll Eishockey, 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 bis zu einem gewissen Tag, wo ich gesagt habe, jetzt mag ich nicht mehr und fertig. Ich konnte dann auch nicht die Spiele im Fernsehen schauen, nichts, das hat mich nicht mehr interessiert. Dann habe ich Musik gespielt, bis zum Tag X, jetzt mag ich nicht mehr, fertig. Und habe nicht zurück, ah, oh, Musik war so schön, ich will wieder, sondern... Und das habe ich einige Dinge, wo ich plötzlich das Interesse komplett verloren habe.
Ja, das ist also normal.
Und das ist das, die gute Nachricht daran ist, jetzt hast du kein Interesse für deinen Atem. Deshalb gehst du immer wieder weg, weg, weg. Die Gefühle sind interessanter, die Erinnerungen sind interessanter, die Assoziationen, die Gedanken, ist alles interessanter als der Atem. Aber mit Geduld immer wieder den Geist zurückführen, plötzlich wird der Atem interessant, weil den kannst du erleben und wenn du ihn mal erlebst, das ist Leben, das was du jetzt hast, das ist ja Traum. Du siehst ja die Dinge wie durch eine ungeputzte Brille.
Auf jeden Fall, du ja jetzt hat dafür, dass die wollen wir sauber wird.
Ja. So, lass uns duschen gehen.
Ja, ich habe noch